aus Fansicht, sag ich mal, sollten jetzt nicht Sandhausen und Regensburg absteigen, ne? Jetzt ganz oben, ne? Alles gut, aber.
Aber vielleicht will auch jeder einmal irgendwo in Sandhausen unterwegs gewesen sein.
So heißt es ja. Du musst einmal in Sandhausen gewesen sein.
Ja.
'19:19, der VfB-Talk der Lübecker Nachrichten.
Jo, es ist Sonntagabend, der 12. März, 19:02 Uhr. Wir melden uns mit einer neuen Folge. Yannick, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin, moin.
Wie immer gerne, Malte. Moin, schönen Abend.
Moin natürlich auch an alle Zuhörerinnen, an alle Zuhörer. Ja, wir melden uns nach einer, ja, nach einer fragwürdigen Spielabsage, so würde ich es mal nennen, ne? Also, VfB sollte eigentlich am Donnerstag in Bremen antreten. Aufgrund, es hieß offiziell, und dass der Platz nicht bespielbar wäre wegen des Schnees, wegen der Witterungsverhältnisse. Hinterher geisterten durchs Netz das ein oder andere Foto, das ein oder andere Video, was einen relativ oder ziemlich freien Platz gezeigt hat. Schönes Grün eigentlich.
Wenn ich da schon mal reingrätschen darf, Malte, ne? Also wenn ich früher auf so einem Platz gespielt hätte, dann, also ich hätte mich gefreut, ich hätte Bock auf Fußball gehabt. Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Absolut. Also ja, ist müßig jetzt darüber irgendwie zu diskutieren oder was die Gründe am Ende waren. Ich glaube nicht, dass es am Ende am Platz lag. Aber gut.
Ich habe mich da auch noch mal schlau gemacht. Am nächsten Tag Frauen-Bundesliga wurde übrigens auch abgesagt.
Auf dem gleichen Platz?
Auf dem gleichen Platz, ja.
Okay.
Die Absage kam aber auch schon am Freitag. Also.
Aber ja, aber weißt du warum? Am Freitag hat es in Bremen nämlich tatsächlich geschneit. Da lag richtig Schnee, aber am Donnerstag noch nicht.
Na gut. Wie gesagt,
ich habe nämlich Bekanntschaft in Bremen, die haben Donnerstag Bilder geschickt und berichtet, wie es aussah, tagsüber und freitags. Also freitags lag wirklich ordentlich Schnee, ist auch liegen geblieben. Aber Donnerstag, wie man auch auf dem Foto gesehen hat, da war nicht viel Schnee. Aber es ist müßig. Nee. Lassen wir es so stehen. Fakt ist, es ist nicht gerade optimal, dass der VfB jetzt irgendwie 3 Wochen kein Pflichtspiel bestreitet. Aber dafür gab es ja genug gute Nachrichten. Von daher ist es auch wieder halb so wild, weil ja, im Prinzip der Aufstieg nur noch Formsache sein sollte. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, es ist natürlich immer ein bisschen, irgendwie möchte man ja den richtigen Wettkampf haben, ne? Dass am Ende wirklich dann auch der Meister aufsteigt. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, Malte, dann ist es natürlich so, dass nicht unbedingt der Meister nachher auch aufsteigen muss, ne? Wenn der HSV nachher, die jetzt heute, glaube ich, wieder gewonnen haben, relativ deutlich dann auch. Gut, für die ist natürlich jetzt gar kein Druck, weil die wissen, die steigen am Ende nicht auf, die müssen in gar keinen Kampf irgendwie reingeraten, sondern die spielen einfach ihre Spiele runter. Ja, und dass sie Fußball spielen können, wissen wir, ne? Und für den VfB, gut, am Ende, das Ziel ist dritte Liga und das haben sie jetzt so gut wie in der Tasche. Also im Endeffekt kann man sich drüber freuen und trotzdem für die Spannung, so wie man es haben möchte, dass man nachher auch wirklich den Aufstieg richtig im Stadion feiern kann, wenn das Ding nachher wirklich erkämpft ist und wie auch immer, vielleicht knapp, vielleicht auch nicht. Und jetzt haben sie einfach 13 Punkte Vorsprung oder wie viele es sind. Ja, im Endeffekt ist das Ding
durch. Ja, das wird ein bisschen komisch, ne? Wenn es dann auch faktisch, rechnerisch durch ist, irgendwie dann die große, große Sause, mal sehen, wie das dann vonstatten geht. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch den Fans ist auch allen egal. Es ging darum, aufzusteigen. Das war das große Ziel. Und ich sag mal so, nie standen die Chancen, waren die Chancen so gut wie in dieser Saison, ne? Also wenn man überlegt, dass Oldenburg und Meppen da vielleicht wieder runterkommen, du in der kommenden Saison wieder Relegation spielen musst oder so ein Playoff-Spiel da spielen musst. Von daher musste man es schaffen und sie werden es jetzt schaffen. Und von daher, für alle, die es mit dem VfB halten, absolut positiv am Ende.
Absolut, absolut, na klar, darum ging's und das Ziel ist jetzt im Endeffekt erreicht, ne? Jetzt geht's natürlich noch so, die letzten Spiele, es geht darum, trotzdem die Euphorie irgendwie mit rüberzunehmen, ne? Man kennt es, die Aussteiger, die ist dann nachher wirklich, ne, diese Euphorie, die da entfacht wird einfach im ganzen Verein, die ist halt ganz wichtig, dass sie die mit rübernehmen, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sie nachher am Ende Meister werden, und das Ja, ich glaube, das sind extra Punkte, die du nachher als Aufsteiger auf jeden Fall brauchen kannst.
Und ja, weiterer Vorteil auf jeden Fall, dass Sebastian Harms in der Führungsetage jetzt schon eigentlich mehr oder weniger Planungssicherheit hat und sich um den Kader für die kommende Saison kümmern kann, ne? Weil da muss noch ein bisschen was passieren. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim heutigen Thema. Wenn nicht gespielt wird, dann gibt es auch keine Analyse. Beziehungsweise keine Spielanalyse. Dafür machen wir eine Kaderanalyse draus. So ist die Überleitung nämlich. Und schau mal drauf auf so die Baustellen von Sebastian Harms oder auch, ja, weniger Baustellen. Mal gucken. 14 von 23 Spielern haben einen Vertrag bis 2024. Bei Aufstieg kommen noch Facklam und Kölle auf jeden Fall und Sternberg dazu. Mhm. Wie fangen wir an? Gucken wir erstmal, wer keinen Vertrag hat, würde ich sagen, über die Saison hinaus.
Ja.
Gründemann, Daube, Taritasch, Lippegaus, Jetz und Kasimou. Wenn du diese Namen hörst, wen oder welchen Spielern würdest du noch einen Vertrag auch für die dritte Liga geben? Ist da überhaupt einer dabei, aus deiner Sicht?
Ich glaube, also Daube hat es recht ordentlich gemacht. Fand ich, er hat immer wieder gute Akzente. Der hatte eine schwere Verletzung. Da steckt definitiv Potenzial drin. Wenn wir dann auch so ein bisschen berücksichtigen, dass es diese U23-Regel gibt in der dritten Liga, dann glaube ich, dass zum Beispiel so eine Position des zweiten Torwarts, das wird ein junger Torwart begleiten, dass du schon mal diese eine Position weg hast. Weil ich glaube, 4 Spieler brauchst du nachher, ne, im Kader, im Spieltagskader.
Genau.
Da bin ich mir relativ sicher, dass diese Torwartposition da des zweiten Torwarts auf jeden Fall so beglichen wird, dass das unter diese Regel fällt.
Würde dann für Barkmann sprechen?
Ja, das kann für Barkmann sprechen. Wie gesagt, schauen wir mal, wie Sebastian Harms da ob Kirschke als Nummer 1 in die Saison geht. Ich glaube, so können wir es auch stehen lassen. Also, ne, wenn Kirschke Nummer 1 ist, dann kommt da, ja, und Barkmann hat dann wahrscheinlich die besten Chancen, die Nummer 2 zu werden. Zumindest im Spieltagskader. Sonst, wie gesagt, Dauber hat Potenzial. Dann wird es auch schon eng. Taritasch hat sich jetzt die Saison auch nicht so richtig durchgesetzt. Ich glaube, die Spieler, die sich jetzt nicht durchgesetzt haben, weil man weiß, in der dritten Liga, da muss doch was passieren im Kader, da kommen doch bestimmt 4, 5 neue. Und dann kannst du ja durchrechnen, wie viele da noch überbleiben.
Ja, sehe ich auch so. Also Lippegaus jetzt schon keine Rolle gespielt, Kasimou auch wenig gespielt.
Ja.
Für die wird's eng.
Ja.
Aber ich glaube, das wissen sie auch selber einzuschätzen. Das ist natürlich dann am Ende keine Überraschung. Die werden sich auch jetzt schon umgucken und die nächste Saison anderweitig planen, das ist klar, glaube ich.
Genau, es wird ja keinen Riesenumbruch geben, das ist auch klar. Und wer jetzt unter dem jetzigen Coach da keine große Rolle spielt, der wird es in der dritten Liga wahrscheinlich auch nicht tun.
Genau, Harms hat es mehrfach betont, dass es diesen großen Umbruch nicht geben wird, dass das Gerüst eigentlich schon steht. Umso wichtiger ist es, dass die Spieler, die er dann verpflichtet oder auf den Positionen, dass die Transfers sitzen, ne? Also wenn wir mal durchgehen, wir haben ja auch die Community da mal befragt und mit ins Boot geholt, wo sie Nachholbedarf sehen. Und ja, mit Abstand, ich glaube, mindestens jede zweite Antwort hat einen neuen Stürmer gefordert. Also mindestens 24 Antworten haben wir bekommen mit dem Wunsch eines neuen Stürmers. Drinkhut, Hovi und auch Facklam bei Aufstieg, alle Vertrag bis 2024. Wer von denen hat das Potenzial für die dritte Liga?
Ich glaube, Drinkhut hat es nachgewiesen, weil er gerade in der Hinserie richtig gute Phasen hatte. Und da bin ich mir auch sicher, dass der auf jeden Fall eine Bereicherung für die Offensive auch in der dritten Liga sein wird. Gut, Mats Facklam hat extrem Verletzungspech. Ich glaube, das haben sich beide Seiten ganz, ganz anders vorgestellt, ne? Die wollten jetzt richtig Selbstvertrauen sammeln und dann gemeinsam in die dritte Liga gehen. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Situation, dass man erstmal abwarten muss, wie schnell kommt Facklam überhaupt wieder richtig in Tritt. Wann kann er überhaupt zur Mannschaft wieder stoßen? Ich glaube, 6 Wochen fällt er noch aus, 5, 6 Wochen. Und da muss man auch erstmal sehen, ob die Verletzung denn erstmal wieder richtig weg ist, ne? Hovi, wie gesagt, von den Scorer-Punkten finde ich das echt ordentlich. Aber er hat sich nie so richtig in die Truppe reingespielt. Man kann jetzt nie sagen, oh, Hovi war fit und Hovi stand vorne, hat die Dinger gemacht. ja, schwierig. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe auch auf jeden Fall Nachholbedarf im Sturm, weil ich glaube, dass du einfach, um in der dritten Liga auch bestehen zu können, einfach ein anderes Kaliber im Sturm brauchst. Da brauchst du einfach einen Knipser, der die Dinger macht. Bei Drinkgut, wissen wir, hat gut angefangen, ist sicherlich einer der Leistungsträger dieser Mannschaft, aber hat zuletzt auch, ja, vorm Tor des Öfteren nicht so gut ausgesehen, viele Chancen liegen gelassen. Und das darfst du dir in der dritten Liga, kannst du dir das einfach nicht erlauben. Da kriegst du womöglich vielleicht manchmal nur eine oder wenn überhaupt zwei gute Chancen pro Spiel, schwer zu sagen, aber die müssen dann einfach sitzen. So, da brauchst du einfach einen Stürmer, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Und deshalb sehe ich auch auf jeden Fall im Sturm Nachholbedarf und glaube auch, dass Hovi wird es treffen. Ich glaube nicht, dass sie den mit in die dritte Liga nehmen. Hat auch, abgesehen davon, wenig Drittliga-Erfahrung. Ich habe vorhin mal geguckt. 10 Mal hat er in der dritten Liga gespielt, 1 Tor gemacht. Also glaube, dass Hovi vielleicht in der kommenden Saison für einen anderen Verein auflaufen wird. Und Faklam, hast du auch richtig gesagt, ist natürlich bitter gelaufen. Das hat er sich anders vorgestellt und ist auch schwer einzuschätzen, dadurch, dass er einfach gar nicht so viele Spiele gemacht hat, für den VfB jetzt wirklich zu sagen, wie gut ist er wirklich?
Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie nicht mit beiden, also ich glaube nicht, dass sie, wenn sie davon ausgehen, dass Faklam nicht wieder hundertprozentig fit wird oder wirklich auf Dauer fit sein sollte, dann glaube ich schon, dass sie Hovi behalten werden, weil es natürlich dann auch ein finanzieller Aspekt, wie viel kannst du dir wirklich leisten? Und ich glaube, beide wirst du nachher nicht abgeben können und dafür Ersatz holen. Deswegen, also ich glaube auch ein von den beiden nehmen sie mit in den Kader. Vielleicht sogar zwei, also vielleicht sogar beide, ich weiß es nicht. Vielleicht Drinkgut über außen und die Frage ist so ein bisschen, Malte, welches System wird nächstes Jahr gespielt? Spielen sie weiterhin die Viererkette, gehen sie auf eine Dreierkette, spielen vielleicht mit 2 Spitzen oder einen richtigen Mittelstürmer, dahinter vielleicht Drinkgut und ein Pulido vielleicht? Da können wir nachher auch nochmal so ein bisschen aufs Taktische eingehen, was es da für Varianten überhaupt im Kader gibt.
Ja, und was ich noch einwerfen wollen würde, ist natürlich auch, will Hovi überhaupt in der kommenden Saison beim VfB bleiben? Ne? Hat einen schwierigen Stand in dieser Saison, Faklam dann verletzt, trotzdem Drinkgut immer wieder den Vorzug bekommen, Hovi relativ wenig Einsatzzeiten bekommen.
Ist auch ein Zeichen, ne?
Genau, deshalb, will er es überhaupt? Das ist natürlich auch die Frage.
Genau, ja.
Gut, also Sturm sind wir uns einig, da muss einer kommen, da wird einer kommen. Dann sind wir uns, glaube ich, auch einig, haben wir schon öfter gesagt, dass auch noch ein Innenverteidiger kommen muss.
Ja, genau, wir können es ja von hinten erstmal aufbauen. Also Kirschke, meinst du Kirschke nächstes Jahr Nummer 1?
Also ich würde sagen, wenn ich Sebastian Harms wäre, würde ich mich auch im Tor nochmal umschauen, wenn ich ehrlich bin. Auch Kirschke hat keine Drittliga-Erfahrung. Auch die Community hat geschrieben, 6 Nachrichten haben auch, oder 6 Personen haben auch einen neuen Torwart gefordert.
Also ich finde jetzt auch zwischen Kirschke und Gründemann gibt es jetzt keinen Riesenunterschied, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt der Transfer auch im letzten Sommer gewesen, ne, der den VfB richtig nach vorne gebracht hat. Wie gesagt, ist ordentlich, ganz klar.
In dieser Saison absolut ist das absolut alles in Ordnung und solide. Ja. Gibt es jetzt keinen Grund irgendwie da.
Ja, aber dritte Liga, klar, das ist dann nochmal.
Genau, darum geht es
ja. Ja, schwierig. Jetzt. Also ich glaube, das ist okay, wenn man mit Kirschke in die Saison geht und dann einen jungen Torwart dahinter aufbaut. Das finde ich als solide Lösung. Aber klar, umschauen wird er sich, Sebastian Harms, da bin ich mir auch sicher. Und wenn da irgendwie einer kommt, von dem er überzeugt ist, dann kann es gut sein, dass der VfB nächstes Jahr auch eine andere Nummer 1 hat, klar.
Ich glaube einfach auch, dass es fußballerisch bei Kirschke zu wenig ist in der dritten Liga. Also am Fuß.
Die Frage ist, wie spielst du es in der dritten Liga? Die werden jetzt, der VfB, wir sehen es ja diese Saison schon, dass der VfB jetzt nicht diese Mannschaft ist, die es hinten raus spielen möchte. Dass die da hohes Risiko eingeht. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so ein großer Punkt ist, wo man sagt, okay, der Keeper muss das richtig gut kicken können.
Ja, aber gerade so unter Druck natürlich dann damit auch umzugehen. Ja. Ne? Also er wird angelaufen werden.
Na klar, das sind die Punkte, ne? Die Fragen werden sie sich stellen.
Ja.
Da wird es dann ein klares Profil geben, da wird es dann ein klares System auch, wie sie es angehen wollen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht schwer herauszufinden, wenn man die Kaliber in der dritten Liga sieht.
Ja.
Aber klar, wie gesagt, da könnte was passieren. Es kann aber auch gut sein, dass Kirschke und ein junger Keeper als Nummer 2 in die Saison gehen. Dann kommt für mich mal heute so ein bisschen die Systemfrage. Spielen sie es mit der Dreierkette, spielen sie es mit der Viererkette? Ich glaube persönlich, oder ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich auf eine, oder die Dreierkette auf jeden Fall als gute Option wählen werden. Weil ich nicht glaube, dass sie mit Gruppe und Löwen zusammen die Innenverteidigung stellen werden. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, Gruppe als wirklich Abwehrchef hinten im Zentrum. Daneben hast du denn ein Jannik Sternberg. Du hast es gesagt, der Vertrag wird verlängert werden, wenn sie aufsteigen sollten. Dann hast du da schon so ein bisschen, finde ich, die linke Innenverteidigerposition vielleicht neben Gruppe. Auch gutes Tempo, was extrem wichtig sein wird in der dritten Liga, wenn einfach die Gegner kommen, die technisch gut sind, die schnell nach vorne spielen. Und dann ist natürlich die Frage, wie spielst du es in der Dreierkette auf der rechten Position? Wie findest du den Vorschlag überhaupt? Hältst du das für realistisch oder glaubst du, dass Pfeiffer bei seiner Viererkette bleiben wird?
Nee, ich könnte mir auch vorstellen, also Dreierkette bei Ballbesitz, ne? Ich denke mal, dass bei gegnerischem Ballbesitz wird es ja dann eher die Fünferkette, ne? So
ja,
den
klar.
Gedanken hast du dann, ne? Also,
ja, na logisch, na klar.
Und von daher ja, ist absolut eine Option. Ich glaube auch, dass Kölle auf der Rechtsverteidigerposition durchaus noch Steigerungspotenzial hat. Mhm. Dass er sich da schon an das Niveau auch anpassen kann, auch in der dritten Liga, traue ich ihm zu, würde ich gerne sehen, weil ich glaube, dass er auch so ein kleiner Wadenbeißer sein kann, auch wie Sternberg, der auch mit seiner Zweikampfstärke, seiner Robustheit gerade defensiv schon, glaube ich, einen soliden Part spielen kann. Wie weit er das nach vorne, aber muss er dann vielleicht auch gar nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem rechten Flügel quasi einen Zweikampf gibt zwischen Hauptmann und Kölle. Dass die Rechtsverteidigerposition, wenn es eine Viererkette wird, neu besetzt sein wird. Ich glaube, da werden sie 9 holen. Dass du dann rechts Hauptmann und Kölle hast, ich glaube, das ist richtig gut. Die beiden im Zweikampf, die werden sich gegenseitig pushen. Ich glaube, die haben beide gezeigt, dass sie richtig großes Potenzial haben. Gerade Hauptmann in seinen guten Phasen und Kölle haben wir ja schon seit einigen Jahren hier auf der Lohmühle gesehen. Ich glaube, dann braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Spannend wird es dann eher auf der linken Seite. Linke Schiene, weiß ich nicht, Thiel, Rüdiger. Rüdiger vielleicht auch wieder ins Zentrum mehr. Hat er auch letzte Saison ordentlich gespielt. Könnte auch, ja, schwierig. Schwierig. Aber deswegen auch der Gedanke so ein bisschen mit der Systemänderung dann. Ich glaube aber auch nicht, dass Pfeiffer sich jetzt komplett festlegen wird, dass er nur ein System durchspielt. Na, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber dann hast du halt links hast du Thiel und Rüdiger. Da hast du Thiel ein bisschen defensiver, Rüdiger ein bisschen offensiver. Ich glaube, Pulido könnte eher weiter ins Zentrum rücken, bisschen offensiver ins Zentrum.
Ja. Die Frage ist dann noch, was mit Niklas Kastenhofer ist, ne? Wann der sich zurückmeldet. Davon hängt es natürlich auch ab, ob du in der Innenverteidigung oder in der Abwehrreihe noch was nachlegen musst, ne? Wenn er fit ist, dann traue ich ihm das auch absolut zu.
Auch gutes Tempo, ne?
Ja, vielleicht auch ob er dann vielleicht irgendwann mal der Abwehrboss wird mit seinem Tempo, ob es dann die Viererkette wird mit Gruppe und Kastenhofer in der Innenverteidigung.
Genau, das sind dann die Varianten, die du auch haben musst, ne? Du wirst nicht ein System das ganze Jahr durchspielen, sondern das, wie du sagst, wenn Kastenhofer wieder fit zurückkommt.
Ob Gruppe dann rechts rausrückt und Kastenhofer vielleicht so innen spielt, kannst du auch haben, wenn Hauptmann und Gruppe auf der rechten Seite können sich auch gegenseitig helfen. Hauptmann, der das Tempo dann mitbringt, Gruppe die Zweikampfstärke, Stellungsspiel.
Ja, klar, es geht um die Variation.
Genau.
Es geht so ein bisschen um Konkurrenzkampf dann, na klar auch, was dann auch wichtig sein wird. Aber klar, wenn Kastenhofer wieder fit zurückkommt, dann halte ich ihn auch für einen ordentlichen Verteidiger, der dir auf jeden Fall weiterhelfen kann in der dritten Liga.
Und das Tempo musst du bedenken, ne? Das hat auch Gruppe nicht unbedingt, ne? Das ist wirklich auch die Frage.
Aber fand ich ganz spannend jetzt, was du gesagt hast, mit Kastenhofer und Sternberg, die beide haben Tempo.
Ja.
Ne? Und können Gruppe dann so ein bisschen absichern.
Ja. Ja.
Also klar, Variante so wird passen. Gut, dann lass uns mal ins zentrale Mittelfeld gehen. Ich glaube, Egerer wird da, denke ich, nächstes Jahr auch gesetzt sein. Beziehungsweise macht das solide da, macht einen guten Job. Ne, ich glaube, wer als Sechser immer relativ unauffällig ist, der macht eigentlich seine Sache immer ordentlich. Das zeichnet diese Position einfach aus. Klar ist aber auch, dass du dann gucken musst, dass du da eine Alternative für hast, gerade für den defensiven Part. Ob Plume da reinwachsen kann noch, das ist ein Fragezeichen. Hatte auch seine ordentlichen Auftritte, ne? Sehr, sehr luftzweikampfstark auch. könnte auch passen.
Auf jeden Fall, genau. Also defensiv, weil gerade was das Kopfballspiel angeht und auch beide mit Drittliga-Erfahrung, Egerer fast 100 Spiele für den SV Meppen schon in der dritten Liga gemacht, Blume 35 für den TSV Havelse. Also, ja, gerade wenn es darauf ankommt, eben defensiv auch gut abzusichern, glaube ich auch. Und mit Blume hast du auch nochmal eine Option in der Abwehrreihe, ne, im Zweifelsfall. Also die kannst du auch dahin reinstellen.
Ja, die Idee, ja gut, die Idee hatte ich auch schon. Ja, gerade so in der Dreierreihe hinten rechts zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen.
Also denke ich auch, wenn du dann wirklich mal so ein defensives Bollwerk auch stellen musst, dann kann ich mir auch Egerer und Blume durchaus nebeneinander vorstellen.
Ja, da kann ich mich noch so ein bisschen an die letzte VfB-Drittliga-Zugehörigkeit erinnern mit Ryan Malone. Meinte. Ja. Als Sechser dann hinten rechts ist natürlich, na, wir wissen seinen Weg jetzt, extrem stark. Ne? Zweikampfmaschine einfach. Aber ist ja vom Ding her ein ähnlicher Spielertyp, sag ich mal.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so zweikampfwuchtig jetzt, aber trotzdem, glaube ich, von der Position her traue ich ihm das auf jeden Fall auch zu, ja.
Ja, und ich glaube, spielerisch ist Blume jetzt nicht schlechter als Malone.
Mhm. Nee, eher besser.
Ja. Das würde ich auch so sehen.
Ja. Mhm. Ja, dann hast du die zentralen Mittelfeldspieler, klar, Bohler und Gözüşerin. Gözüşerin hat, wir haben es jetzt in den letzten Folgen auch immer gesagt, er hat eine richtige Steigerung hingelegt. Ne, immer viel 1-gegen-1 gegangen, hat das Spiel immer mehr an sich gerissen. Boland eher formtief, aber ich glaube, die Erfahrung brauchst du in der dritten Liga. Die werden beide zum Kader gehören, definitiv.
Ja, Gözüşerin vorhin auch nochmal gesehen, der hat die Hertha-Jugend, A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Bundesliga bei Hertha gespielt. Dass der Fußball spielen kann und so, das liegt in der Natur der Sache. Der muss ein guter Kicker sein. Der muss sich jetzt nur irgendwie an das Niveau, auch an diesen Männerfußball, sage ich mal, gewöhnen. Ja. Und wenn er das schafft und dann auch im Kopf noch ein bisschen freier wird, noch ein bisschen frecher wird auf dem Platz, glaube ich auch, dass er vielleicht sogar das Offensivspiel peu à peu ein bisschen besser beleben kann. Mhm. Aber auch da ist die Frage, dritte Liga ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber als jetzt in der Regionalliga, ne? Und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ein Gözüşerin jetzt die Regionalliga aufgemischt hat. Von daher, der muss auf jeden Fall, das wird interessant zu sehen sein, wie er sich dann wirklich auch an das höhere Niveau anpasst. Und ob er dann auch wirklich dem VfB-Spiel, das VfB-Spiel wirklich lenken kann in der dritten Liga.
Ja, wie gesagt, das ist auch so eine Position, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da Neuzugang geben wird. Weil Boland hat dieses Alter, klar, die Erfahrung hat er. Man sieht jetzt aber auch immer viele Phasen dann auch. Wie gesagt, in Serie fand ich ihn überragend. Jetzt aktuell merkst du halt, dass er gerade nicht seine beste Phase hat und dass es da wenig Spieler gibt, die das auffangen können.
Ja, und es wäre auch fahrlässig, jetzt sich auf den Boland mit, der ist jetzt schon 35, und auf den Gözüşerin, der sich da sicherlich noch etablieren muss.
Der muss
den jetzt nur darauf zu setzen und darauf zu vertrauen, dass es gut gehen wird. Das wäre fahrlässig. Da brauchst du einen, wo du weißt, dass er das Niveau auf jeden Fall hat. Und die Klasse hat wirklich in der dritten Liga auf jeden Fall auch irgendwo den Unterschied ausmachen zu können. Von daher denke ich auch. Also Mittelfeld, Zentrum brauchst du auf jeden Fall einen.
Ja. Und dann, wie gesagt, könnte ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass je nach System aber Pulido so ein bisschen weiter ins Zentrum rückt. Gerade wenn sie es nachher vielleicht mit drei, also einen richtigen Mittelstürmer dahinter, so zwei, ich nenne sie mal Freigeister, dann zum Beispiel ein Drinkgut und ein Pulido, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das gut harmonieren könnte, weil Pulido diesen Spielwitz hat jetzt in den letzten, du hast ihn angezählt, Malte, in der großen Hinrundenanalyse. Und er liefert, ne? Also.
Ja, seitdem liefert er, ja.
Ja. Nein, also wie gesagt, da wissen wir alle, dass der ein riesen Potenzial hat, auch für die dritte Liga.
Und absolute Erfahrung, ne? Schon über 100 Drittligaspiele auf dem Buckel. Also wäre ja schön, wenn der nochmal allen zeigt, Leute, ich kann auch immer noch dritte Liga.
Ja.
Denke ich auch. Also solche Spieler, die brauchst du auf jeden Fall. Die musst du auch halten beim VfB. Wenn sie denn so performen, wie sie zuletzt performt haben, ne? Wenn den Pulido aus der Hinrunde, dann wird es auch in der dritten Liga ganz schwer. Also.
Ja. Du brauchst Alternativen. Ja. Du brauchst Alternativen. Ganz am Anfang haben wir es gesagt in der Folge, oder du gesagt, welche Verträge auslaufen. Die Spieler schaffen es quasi jetzt nicht eine richtige Alternative zu sein. Deswegen werden sie es in der dritten Liga dann auch wahrscheinlich nicht schaffen. Dementsprechend wird es da definitiv Neuzugänge geben.
So, ja, dann gehen wir es nochmal durch. Harms sprach so von 4 bis 5 neuen Neuzugängen maximal. Wenn wir uns festlegen.
Du, also ich bin da relativ klar. Ich sag, es gibt einen Innenverteidiger. Es gibt einen zentralen Mittelfeldspieler. Es gibt einen für wahrscheinlich sogar die linke oder die offensiven Außenposition, ob es dann wirklich links ist. Kommt, wie gesagt, aufs System so ein bisschen drauf an, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Rüdiger vielleicht ein bisschen weiter nach vorne rücken kann, vielleicht wieder ins Zentrum. Mit Thiel muss man sehen, da könnte es einen geben, oder ich glaube, da gibt es einen. Und vorne im Sturm gibt es einen, da haben wir 4 insgesamt jetzt. Und dann, ganz am Anfang hatten wir auch einmal die Torwartposition. Wenn sich was ergeben könnte, dann wäre das Nummer 5. Ja, also ja. So würde ich es jetzt erstmal formulieren. Gehst du da mit oder siehst du da was anderes?
Nee, ich gehe mit. Also ich würde schon sagen, 5 brauchst. Ich glaube, 5 braucht es. Einfach auch, weil sie mich spielerisch in dieser Saison zu oft, sage ich mal, ich will nicht sagen enttäuscht haben, aber zumindest nicht so überzeugt haben, dass es wirklich auch für eine Liga höher noch reicht. Und deshalb glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann, wenn du nur 3, 4 Leute dazu holst, ergänzt, dass es dann plötzlich ganz anders laufen wird. Gut, anderes System, andere Voraussetzungen in der Liga, du wirst es sicherlich anders angehen, du musst nicht mehr so das Spiel machen wie jetzt, das sind natürlich Unterschiede.
Ganz wichtiger Punkt, wir haben gesehen, zu was sie auch in der Lage sind, auch ganz zu Beginn, da gegen Hansa Rostock. Klar, das ist ein Pokalspiel, das ist vielleicht nochmal eine andere Situation, aber trotzdem hat man gesehen, dass sie mit solchen Mannschaften trotzdem mithalten können und jetzt auch nicht spielerisch irgendwie unterlegen waren.
Ja, wobei das ja eben ein Spiel ist, ne? Wenn du das Woche für Woche hast,
auf Dauer brauchst du die Breite im Kader,
genau, dass du dann auch weiterhin von der Bank schön nachlegen kannst, wie du es jetzt in der Regionalliga konntest. Von daher würde ich auch sagen, also 4 mindestens, ich glaube 5 sollten es sein, 5 neue sollten es sein.
Ja.
Schauen wir mal, was da passiert. Ansonsten können wir ja mal ein bisschen auch auf die anderen Ligen schauen, wer da mit hochgehen könnte, wer die Lizenz ebenfalls beantragt hat. Aus der Regionalliga Nordost sind es gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams. Aber ich glaube, ernsthaft in Frage kommen Rot-Weiß Erfurt als Tabellenführer aktuell und Energie Cottbus. Die spielen dann die Playoffs gegen den Ersten der Regionalliga Bayern. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das dürfte die Spielvereinigung Unterhaching sein, die auch die Lizenz beantragt haben, genauso wie die Würzburger Kickers und Bayern 2 aus der Staffel. Der Meister der Regionalliga West und Südwest, die steigen beide direkt ebenfalls auf. Das sind Preußen Münster, die kennen wir vom Testspiel, die haben wir auf der Lohmühle gesehen. Die haben da großen Vorsprung, das heißt, die werden wohl hochgehen. Und aus der Südweststaffel ist aktuell der SSV Ulm, ebenfalls relativ großer Traditionsverein, an der Spitze der Tabelle. Und ja, das sind so die Teams, die man dann, ja, mit denen es sich dann zu messen gilt nächstes Jahr, nächste Saison.
Sind ja schon mal schöne Namen dabei, würde ich mal behaupten. Das ist das, was man haben möchte, ne?
Ja, vor allem, wenn man so die Nordoststaffel mal durchgeht, wer da gemeldet hat für die dritte Liga, also die Lizenz beantragt. Karl Zeiss Jena, Chemnitzer FC, Lok Leipzig, BFC Dynamo, das sind alles so, das wird schon, wenn man dann die dritte Liga anguckt, wer da noch alles ist, wer da auch runterkommt dann, vielleicht aus der zweiten Liga, und das fängt schon ein bisschen an zu kribbeln auf jeden Fall, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, dritte Liga können wir ja kurz gucken, tabellarisch. Zwei Nordclubs, ne? VfB Oldenburg und der SV Meppen, 19. und 20. beziehungsweise 20. und 19. Beide 21 Punkte. 4 Punkte Rückstand auf den Tabellen 16. Da ist gerade die Spielvereinigung Bayreuth. So 18. ist der FSV Zwickau, 17. Borussia Dortmund 2. Und 15. Halle mit 25 Punkten. Also da ist schon noch der Kontakt da. Zum 14. ich denke mal Rot-Weiß Essen mit 32 Punkten, die sind dann da aus dem Gröbsten schon raus und haben 8 Punkte Vorsprung auf dem 17.
Die müssen auch drin bleiben. Rot-Weiß Essen wird ein schönes Auswärtsspiel.
Unbedingt, ja. Ganz klar. Das sind die Mannschaft, die müssen drin bleiben, ne? Ganz
dann klar. Hast du MSV Duisburg 1860 wird wohl drin bleiben. Die haben sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. VfL Osnabrück wird man sehen, ne? Die klopfen nochmal jetzt plötzlich ganz oben an.
Ja, Freiburg 2 kann nicht aufsteigen als Tabellenzweiter, ne?
Ja.
Das heißt, aktuell Wien Wiesbaden auf 2 und Osnabrück sozusagen auf 3 für die Relegation. Dahinter warten dennoch Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden. Saarbrücken hat auch noch Kontakt, also das wird auch noch spannend, wer da nachher hochgehen wird.
Ja, wenn wir noch einen hochgucken, zweite Liga, Eintracht Braunschweig auf dem absteigenden Ast, SV Sandhausen als Schlusslicht. Jan Regensburg heute gewonnen, Relegationsplatz, also Arminia Bielefeld taumelt da noch, Hansa Rostock ist da noch nicht gerettet, von daher, also das könnte schon nochmal...
Auch
noch
schöne
mal.
Namen.
Ja. Ja?
Gut, aus Fansicht, sag ich mal, sollten jetzt nicht Sandhausen und Regensburg absteigen, ne, jetzt ganz oben, ne, alles gut, aber...
Aber vielleicht will auch jeder einmal irgendwo in Sandhausen unterwegs gewesen sein.
So heißt es ja. Du musst einmal in Sandhausen gewesen sein. Ja. Nein, bei allem Respekt, es muss jetzt nicht beide sein, die runtergehen. Ne? Aber wenn man da noch so Braunschweig liest und Hansa und Arminia Bielefeld, dann rein von dem Zuschauermagneten gibt es da schon schöne Sachen, ja.
Ja. Gut, nun müssen sie die Pflicht noch erfüllen. Rechnerisch ist es noch nicht durch, aber... Hoffentlich zeitnah sollten sie jetzt durchziehen. Weiter geht's für den VfB am Wochenende bei St. Pauli 2. Hast du was rausgesucht?
Ja, so ein bisschen was habe ich.
Gegnercheck.
Stecken so ein bisschen mit im Abstiegskampf. Und zwar Tabellen 16. 25 Spiele absolviert, 26 Punkte. Ja, 17. ist dann Reden. Die haben 3 Spiele weniger und 1 Punkt weniger. Dahinter Hildesheim, das finde ich auch irre, was die für einen Weg gegangen sind in der Liga, ne? Tabellen 18. Vorletzter jetzt und ganz unten klar, Kickers Emden abgeschlagen mit nur 11 Punkten. Ja, Pauli 2, ein alter Bekannter, ne, mit Sven Mende, steht da im Kader, nicht unbedingt eine Stammkraft, aber trotzdem im Bereich des Möglichen, dass er auch von Anfang an beginnen wird. Ja, sonst gibt es, glaube ich, noch eine spannende Situation, und zwar Neuzugang, hatten wir schon berichtet, Julian Ulbricht von Phoenix wieder zurückgewechselt, ne? Jetzt mittlerweile auch schon 6 Scorerpunkte aus 5 Spielen gesammelt, also der ist da mal ordentlich eingeschlagen. Sonst Topscorer Serhat Imsak mit 10 Scorerpunkten, Entschuldigung, und Guang In Lee mit 9 Scorerpunkten, Robin Müller mit 8 Scorerpunkten, das ist so die Offensive. Wie gesagt, im Zentrum, mal gucken, ob Sven Mende aufschlägt oder ob es da doch die jungen Wilden sind. Da haben sie nämlich auch ganz, ganz viel Potenzial auf den Positionen mit Franz Rogo zum Beispiel. Schauen wir mal, lass uns mal überraschen. Aber
ja, und auch, ob das Spiel stattfindet, ne?
Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte, ja. Naja, so kleine Freundschaft beim HSV gibt es ja, ne? Mal gucken, was da passiert.
Könnte auch ein heißer Tanz werden, auf jeden Fall.
Kannst jetzt aber auch nicht jedes Spiel absagen, Malte.
Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre auch in Bremen schon nicht das Spiel gegen Bremen nicht abgesagt worden. Nee, aber stecken nicht drin, wer weiß, wie es wirklich war.
Nein, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt, wie es ist. Das Spiel muss trotzdem irgendwann gespielt werden. Also immer eine Ausrede findet man dann halt auch nicht dafür. Ne?
Absolut, ja, ich glaube... Da steckte viel drin heute in unserer Folge. Auf jeden Fall noch schnell der Hinweis, wie immer, wir freuen uns über eine Bewertung. Zack, rein in eure Podcast-App. Lasst mal gerne ein paar Sterne da. Über 5, unter 5 zählt natürlich nicht. Wir nehmen nur das Beste, freuen uns über Feedback und ja, freuen uns, wenn dann der Ball, die Kugel auch mal wieder rollt.
Ja, und auch positiv zu sehen, dass solche Umfragen dann auch gut angenommen werden. Ne? Finde ich auch immer spannend, was da für eigene Meinungen einfach mit reinfließen und vieles stimmt dann auch überein, wie wir es sehen. Immer spannend und das werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall auch immer mal wieder raushauen. Ne?
Vielen Dank auf jeden Fall. Über Instagram habe ich mich schon bedankt, aber ja, auch hier nochmal danke für eure Teilnahme da, für eure Nachrichten. Das ist schon wirklich cool. Wie schnell auch die Antworten kamen und konnten wir gut verwenden. Da werden wir sicherlich auch immer wieder mal was einstreuen und die ein oder andere Frage stellen oder Umfrage einstellen. Ach so, eine wichtige Sache noch.
Oh, jetzt kommt's.
Die Trainerposition haben wir nicht besprochen.
Oh.
Es gibt natürlich so ein bisschen die Problematik, dass Lukas Pfeiffer keine, wie heißt es denn neuerdings? Das ist die Pro-Lizenz. Mhm. Ich glaube, Pro-Lizenz heißt sie jetzt. Vorher war es der Fußballlehrer. Ja. Auf jeden Fall ist er kein Fußballlehrer, hat die Lizenz eigentlich nicht, die man braucht, um in der dritten Liga an der Seitenlinie zu stehen. Gibt da verschiedene Szenarien, die wohl durchgesprochen werden beim VfB, wie man das löst. Aber erstmal unabhängig davon, glaubst du, dass Lukas Pfeiffer der richtige Trainer für den VfB in der dritten Liga wäre?
Ja, ich glaube, er hat sich jetzt bewiesen in dieser Saison. Das war ja am Anfang halt so ein komplett neuer Kader mit ganz, ganz vielen erfahrenen Spielern auch, ne, die schon höher gespielt hatten. Und da finde ich, dass er von Anfang an ein Team geformt hat, eine defensiv gute Struktur sich herauskristallisiert hat. Was man natürlich auch an den Gegentoren einfach sieht. Nach 25 Spielen erst 19 Gegentore, das spricht dann auch dafür. Klar, das Offensivspiel haben wir oft angemerkt, dass da was kommen sollte. Na, mehr Variation kommt natürlich auch immer aufs Personal an, aber ich glaube, dass das jetzt noch nicht alles hundertprozentig glatt läuft, das ist auch einfach logisch, ne? Aber trotzdem finde ich die Bewertung von Lukas Pfeiffer positiv und er hat sich das definitiv verdient, dann auch in der nächsten Saison. Ja, in welcher Form dann auch immer, was sie da finden oder wie das dann weiterläuft, aber ich bin mir sicher, dass er Cheftrainer der nächstes Jahr auch sein wird.
Das war das Schlusswort der heutigen Folge. Vielen Dank.
Stimmst du also zu, ja?
Ja, stimme ich zu. Da habe ich jetzt auch nichts weiter zu ergänzen, absolut. Top. Denke auch ein Trainer, der aufsteigt. Natürlich wird es eine Herausforderung für ihn, also auch die dritte Liga, da ist er auch, hat er auch wenig Erfahrung, natürlich noch gar keiner als Cheftrainer, als Co-Trainer war er ja schon dabei in der Abstiegssaison.
Vielleicht auch wichtig, ne? Sowas zu sehen. Was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass es einfach keine Nebenschauplätze gibt, ne? Alles relativ gut, alles gut kommuniziert. Ich finde seine Art, finde ich super. Ruhige Art, sehr, trotzdem immer auf den Punkt da, also alles gut.
Frage ist natürlich, genau, also Stichwort Erfahrung ist eben so ein Punkt, ne, wo man sagen muss, braucht es vielleicht einen erfahreneren Mann oder braucht es mehr Erfahrung auf der Co-Trainer-Position, wo man sich irgendwie ergänzen könnte?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass da vielleicht was passieren könnte.
Das ist so ein bisschen, das waren so ein bisschen meine Zweifel und so die Entwicklung der Mannschaft einfach. Sicherlich hat er da den Umbruch gut gestaltet und sind Tabellenführer und sie steigen auf und das ist das Wichtigste, aber diese Entwicklung und was es vielleicht noch für die dritte Liga braucht, aber das kann er dann da unter Beweis stellen. Ne? Er hat ja sicherlich auch noch absolut Entwicklungspotenzial.
Ja, definitiv, klar. Du hast es gesagt, ne? Erste richtige Cheftrainerposition. Natürlich steckt da ganz viel Entwicklung drin und ganz wichtig, was du eben gesagt hast, vielleicht Co-Trainer. Ich denke mal, der Trainerstab wird ja auch ein bisschen erweitert werden. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass da dann auch ein erfahrener Co-Trainer dazu kommen könnte.
Wir werden es beobachten. In diesem Sinne, schönen Abend, vielen Dank. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
Wir sehen uns. Ciao, ciao.